Ja, der schlimmste Mythos ist, dass Menschen, die dick sind, sollen einfach weniger essen und sich mehr bewegen. Das ist ein ganz furchtbarer Kommentar. Wir müssen einfach akzeptieren, das ist eine Erkrankung, wie viele andere Erkrankungen auch, die hochkomplex ist und die einfach einer medizinischen Behandlung bedarf. Das ist nicht Leute, die einfach keinen Willen hätten. Den Menschen wird einfach zutiefst Unrecht getan.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Willkommen zu einer neuen Episode von O-Ton Diabetologie. Heute nehmen wir Sie mit in die Welt der Adipositas-Therapie und Forschung. Und das mit einem Experten, der seit Jahrzehnten klinische Studien, Versorgung und Wissenschaft miteinander verbindet.
Und wir freuen uns sehr, dass Professor Thomas Forst heute unser Gast ist. Er ist unter anderem Internist, Endokrinologe, Chief Medical Officer bei Clinical Research Services. Das ist eines der führenden klinischen Forschungsinstitute in Europa. Und er ist langjähriger Forscher, lehrt an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, ist erster Vorsitzender der AG Diabetes und Herz der DDG. Und, das kann man auch wirklich sagen, er ist einer der profiliertesten Köpfe rund um Diabetes und Adipositas in Deutschland.
Herzlich willkommen, lieber Thomas. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, Günther, vielen Dank und Frau Finkenauer, vielen Dank für die freundliche Einladung. Und es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein mit Ihnen.
Dann lassen Sie uns doch gleich eintauchen, Herr Professor Forst, ins Thema. Das metabolische Syndrom, das ist ja ein ganz klassischer Begriff. Ist es denn heute noch oder gerade heute noch wissenschaftlich relevant, diesen Begriff zu benutzen?
Ja, ich glaube, das metabolische Syndrom ist heute so aktuell wie nie. Wir haben in den letzten Jahren ja immer mehr die Adipositas als Erkrankung, ich will nicht sagen erkannt, aber akzeptiert als eine Erkrankung, die eben auch zu vielen Komplikationen führt. Und eine der wesentlichen Komplikationen, die wir im Rahmen der Adipositas eben sehen, ist das metabolische Syndrom mit vielfachen Veränderungen, mit der Entwicklung eines Bluthochdrucks, einer Hypertonie, mit einer Entwicklung eben einer Fettstoffwechselstörung, mit eben auch der Entwicklung möglicherweise einer Insulinresistenz und damit eben auch eines Typ-2-Diabetes.
Thomas, ich will nicht despektierlich sein und ich weiß ja auch, wie du aussiehst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Kennst du eigentlich deinen Body Mass Index? Wie ist der?
Mein Body Mass Index ist bei 26. Das erreiche ich durch möglichst viel Sport.
Okay, und jetzt mal ein bisschen ernster an die Sache ran. Wenn wir denn über Adipositas reden, landet man ja sehr schnell bei dem Body Mass Index. Ich habe vor kurzem einen Vortrag von dir gehört. Das ist auch einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben. Natürlich, der Körpermassenindex ist ja eigentlich ist das überhaupt ein taugliches Maß, um Adipositas gerade zu bestimmen?
Er ist nicht wirklich ideal. Also zunächst mal ist Übergewicht ja per Gewicht definiert. Und jetzt ist es aber natürlich ein Unterschied, wenn man 90 Kilogramm wiegt, ob man 2 Meter groß ist oder 1,40 Meter. Und da ist eben der Body Mass Index schon ein Kompromiss, indem man eben das Körpergewicht in ein Verhältnis bringt zur Körpergröße. Das macht schon einen gewissen Sinn. Aber was der Body Mass Index uns halt verschweigt, ist, wie die Fettverteilung ist. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir über die Krankheitsbedeutung einer Adipositas reden. Es ist nicht das Fettgewebe an sich, was uns krank macht, was schlecht ist, sondern es ist das falsche Fettgewebe und das kranke Fettgewebe und vor allen Dingen Fettgewebe, was an Orten sich befindet, wo wir eigentlich keins haben sollten. Und das ist eben viszerales Fettgewebe oder ektopes Fettgewebe. Ektopes Fettgewebe, ganz wichtig in der Leber zum Beispiel, die Leberverfettung ist da eine ganz zentrale Geschichte, aber dieses Fett befindet sich dann auch zum Beispiel im Myokard, im Epikard, es befindet sich im Pankreas, die Muskeln verfetten, also all das, was wir als ektopes Fett bezeichnen. Und genau dieses Fett ist das Fett, was diese ganzen metabolischen oder auch inflammatorischen Komplikationen eben ausmacht, die wir befürchten bei der Adipositas. Und die spiegelt der BMI nur begrenzt wieder. Also das heißt, wir müssen viel mehr eigentlich wissen, wie ist die Fettverteilung als den Body-Mass-Index. Und das kann man mit sehr aufwendigen Methoden messen, mit Kernspintomographen oder mit CT. An der Leber kann man es auch mit Ultraschall untersuchen, aber es gibt einfachere Methoden, zum Beispiel der Bauchumfang oder der Bauchumfang im Verhältnis zur Körpergröße. Auch das sind Maße, die man relativ einfach erfassen kann und die schon noch deutlicher eben korrelieren mit diesem ungesunden Fettgewebe, mit dem Ektopenfettgewebe. Also ich glaube, wir haben mit dem Body Mass Index ein Maß, was im Moment der Standard ist, was aber suboptimal ist, und es ist viel in der Diskussion, ob wir hier nicht in Zukunft zum Beispiel Bauchumfang oder Bauchumfang im Verhältnis zur Körpergröße dann einsetzen werden. Ich glaube, das wird sich verändern. Es ist ein Anfang.
Aber im Moment ist es ja noch so, dass trotz dieser Beschränkungen der BMI das zentrale Zugangskriterium zum Beispiel für das DMP Adipositas ist. Gibt es da auch schon Bestrebungen, da vielleicht auch was zu ändern? Also nicht nur vielleicht wissenschaftlich das anders aufzuarbeiten, sondern auch ganz konkret zu sagen, wer ins DMP kommt, der hat eben diese und diese Kriterien zu erfüllen.
Das ist korrekt. Das DMP definiert sich halt im Moment noch komplett über den BMI und über die Komplikationen. Also wir haben die verschiedenen Adipositas-Grade, die eben hier berücksichtigt werden beim DMP, oder dann eben der Adipositas-Grad in Verbindung mit sekundär oder begleitende Erkrankungen, wie Diabetes, aber wie auch Prädiabetes, wie Hypertonie. Darüber definiert sich das Disease Management Programm derzeit noch. Auch das sehe ich eher als Anfang, und ich glaube, wir haben damit erreicht, dass die Adipositas tatsächlich doch erstmal als Erkrankung ja überhaupt erkannt wird. Und dieses DMP Adipositas greift im Moment noch nicht wirklich. Es ist auch eigentlich nicht umgesetzt, und es wird sich sicherlich noch vieles dort ändern. Ich glaube, die Definition wird wieder überarbeitet werden. Möglicherweise auch die davon ableitbaren Therapien, auch im Sinne einer Erstattung. Auch da denke ich, wird in Zukunft Bewegung noch mal ins DMP hineinkommen. Es ist in meinen Augen ein allererster Schritt in die richtige Richtung. Und wir diskutieren ja auch in wissenschaftlichen Kreisen im Moment noch, was die beste Definition wäre und welche Messungen oder welche Parameter am besten genommen werden für die Definition der Adipositas. Und bevor das nicht klar ist, ist es auch sicherlich nicht sinnvoll, irgendwas ins DMP zu übernehmen. Wir müssen die wissenschaftliche Diskussion geht immer der Praxis einen Schritt voraus. Das ist einfach die Realität.
Gibt es denn überhaupt schon Regionen, in denen das DMP läuft, also wo Leute eingeschrieben werden?
Meines Wissens nicht, um ganz offen zu sein.
Also ich habe mich vor der Sitzung heute, Nicole, nochmal beim Kollegen Michael Reichmann, wir haben ja bei der Medical Tribune einen Experten für solche Themen, der hat also auch tatsächlich gesagt, er weiß das nicht, dass es schon eines gibt. Und wenn es jemand wüsste, dann wüssten wir das auch natürlich. Wir sind ja alle miteinander vernetzt mit der Diabetesgesellschaft, mit dem GBA, mit verschiedenen anderen Institutionen. Also wenn es tatsächlich schon, keine Ahnung, KVen geben würde, die mit regionalen Kassen Verträge abgeschlossen hätten und dann schon erste Menschen eingeschrieben wären, wüssten wir es. Falls nicht, und falls das jetzt falsch war, wird sich ja jemand melden, nachdem er den Podcast von uns gehört hat. Und in den Shownotes findet man ja den Kontakt in unsere Redaktion.
Aber das ist genau doch mein Wissensstand. Also das läuft noch nicht.
Thomas, wenn wir auf die Adipositas-Therapiesäulen schauen, nehmen wir mal Verhaltensmodifikationen, dann Patientenschulung, metabolische Chirurgie auch, dann medikamentöse Therapie, Formuladiäten. Wie würdest du denn heutzutage diese Säulen einordnen hinsichtlich Wirksamkeit und Bedeutung?
Naja, die Verhaltens- oder die Lebensstilmodifikation ist seit Jahrzehnten die Basis, und das ist immer noch die Basis für auch die Therapie des Übergewichts und der Adipositas. Nur wir wissen, dass sie nicht besonders erfolgreich ist. Und gerade in Langzeitstudien kommt doch immer mehr hinaus, dass rein durch Veränderung des Lebensstils, naja, bestenfalls 15% der Betroffenen tatsächlich über längere Zeiträume ihr Körpergewicht positiv beeinflussen können. Über längeren Zeitraum, da spreche ich so von 3 bis 5 Jahren. Also eine Adipositas-Therapie zeigt meistens zunächst mal so über die ersten 6 Monate gewisse Erfolge, dann gibt es so ein Steady State und dann geht es in der Regel wieder verloren. Und im Langzeitverlauf sind es dann vielleicht 15-10%, die über Jahresgewicht halten. Also das ist eher frustrierend. Wir wissen, dass die medikamentöse Therapie bisher auch eher enttäuschend war. Die Erfolge waren eher gering, die Nebenwirkungen eher unerfreulich. Die einzige über längere Zeitdauer sehr wirksame Waffe gegen das Übergewicht, gegen die Adipositas, war die metabolische oder bariatrische Chirurgie bisher gewesen, die tatsächlich doch sehr eindrucksvolle Erfolge hatte, auch über längere Zeiträume. Und die auch zeigen konnte, dass es eben nicht nur eine kosmetische Veränderung ist, sondern dass die Patienten eben auch eine Verbesserung vieler metabolischer Erkrankungen, des Diabetes, der Fettstoffwechselstörung, der Hypertonie hatten und eben auch positive Effekte hatten im Hinblick auf Komplikationen, wie zum Beispiel kardiovaskuläre Komplikationen. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Wir haben jetzt diese neuen Medikamente, diese Darmhormone oder Inkretine, die wir jetzt zunächst mal für einen Typ-2-Diabetes hier eingesetzt hatten, dann aber gelernt hatten, dass die auch einen positiven Effekt auf Körpergewicht haben. Und mit dem Liraglutid und dem Semaglutid hatten wir dann die ersten beiden GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die eben nicht nur für die Therapie des Typ-2-Diabetes eben zugelassen waren, sondern auch für die Therapie des Übergewichts und der Adipositas. Und wir haben gerade für Semaglutid jetzt eben gesehen, zum ersten Mal in der Studie, dass diese Medikamente, diese GLP-1-Rezeptor-Agonisten, nicht nur für Typ-2-Diabetiker positive Effekte auch auf kardiovaskuläre Erkrankungen haben, sondern tatsächlich auch bei Patienten mit einer Adipositas eben neben der Gewichtsreduktion eben auch eine Senkung des kardiovaskulären Risikos eben von Herzinfarkten, Schlaganfällen und kardiovaskulärer Mortalität bedeuten. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der eben für diese Medikamente spricht. Also wir haben heute viele Ansätze. Dennoch spielt die Lebensstilmodifikation als auch die Diätberatung und die physikalische Aktivierung der Menschen mit Adipositas nach wie vor eine ganz wichtige Rolle. Auch in Kombination eben gerade mit diesen Medikamenten.
Jetzt haben Sie ja schon eindrucksvoll geschildert, für wen diese Inkretine alles günstig sein können, für ganz viele Patientengruppen mit verschiedenen Problemen durchaus. Kann man das nochmal ein bisschen eingrenzen, bei wem die besonders wirksam sind? Also gibt es da Unterschiede zwischen Patientengruppen zum Beispiel oder gibt es auch Leute, die gar nicht ansprechen?
Nein, wir haben mit diesen Medikamenten eben jetzt die Möglichkeit, Typ-2-Diabetes zu behandeln. Wir wissen, dass sie einen positiven Effekt haben auf diese kardiovaskulären Endpunkte, auf die Mortalität. Das heißt, zunächst mal sollte jeder Typ-2-Diabetiker, der eben auch ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat, eben dann zusätzlich zu seiner Basistherapie von eben Lebensstil, von Metformin, dann auch einen GLP-1-Rezeptor-Agonist haben. Insbesondere, wenn er ein Übergewicht hat, insbesondere dann, wenn er ein kardiovaskulärer Risikopatient ist. Ist das der absolut, in meinen Augen, Muss-Patient für entweder einen GLP-1-Rezeptor-Agonisten oder jetzt eben neu auch den GIP- und GLP-1-Rezeptor-Agonisten, eben das Tirzepatid, was eben jetzt hier auch in diesem Bereich eingesetzt wird. Also das ist ganz klar. Dann, wenn wir von übergewichtigen adipösen Patienten sprechen, die jetzt keinen Typ-2-Diabetes haben, dann ist zumindest für Semaglutid bisher klar, auch dort sind es dann Patienten, die ein besonders hohes kardiovaskuläres Risiko noch mit sich tragen, dass dies Patienten sind, die von der Therapie mit dem Semaglutid profitieren. Das ist, glaube ich, dann so die zweite Gruppe, die man eindeutig definieren kann. Und wir haben immer mehr Evidenz, dass eben auch die Inkretine auch einen positiven Effekt haben bei der Herzinsuffizienz, insbesondere bei der Herzinsuffizienz mit einer erhaltenen Auswurfsfunktion, also der sogenannten HFpEF. Auch da gibt es mittlerweile Daten zu. Und das andere ist auch ein renoprotektiver Effekt von diesen Inkretinen, der in Studien sich zunehmend belegt. Das sind ja eigentlich beides Indikationen, sowohl Herzinsuffizienz als auch Nierenschutz, was wir bisher immer hauptsächlich den SGLT2-Hemmern zugeordnet haben. Das ist auch richtig, absolut in Ordnung. Aber es kristallisiert sich doch jetzt immer mehr in Studien heraus, dass diese Effekte auf die Herzinsuffizienz als auch die renoprotektiven Effekte auch von den Inkretinen eben ausgelöst werden.
Thomas, wenn ich mir jetzt mal vor Augen führe, zum Beispiel im Gesundheitsbericht Diabetes, was da geschrieben wird über Begleiterkrankungen, Folgeerkrankungen der Menschen, die vor allem Typ-2-Diabetes auch haben, das hört sich jetzt für mich, was du uns schilderst, gar nicht so an nach einem letzten Ausweg, nach Medikamenten, die man dann nimmt, wenn einem sonst nichts anderes mehr, keine Ahnung, weiterhilft oder einfällt, sondern viel eher nach einem recht frühzeitigen, nach einem multimodalen Ansatz an. Ist das denn tatsächlich auch schon umgesetzt im Alltag, in der Versorgung, in den Praxen?
Nein, das ist weder umgesetzt noch im Moment wirklich gewünscht. Es wäre sehr sinnvoll in meinen Augen, denn diese Erkrankung ist ein Kontinuum. Die startet eben mit dem Fettgewebe, mit diesem ektopen Fettgewebe, mit dem viszeralen Fettgewebe, wenn man eben sich hyperkalorisch ernährt, wenn man eben sich auf den Weg der Adipositas begibt, mit dem metabolischen Syndrom, mit der Hypertonie, mit der Fettstoffwechselstörung, mit der Inflammation, mit dem Prädiabetes und dann am Ende dem Typ-2-Diabetes. Das heißt, es ist ein Kontinuum und wir behandeln im Moment dann mit diesen Medikamenten, mit den Inkretinen häufig, dann, wenn wir schon ganz hinten sind. Nämlich dann, wenn wir im Typ-2-Diabetes bei den Adipösen angekommen sind. Das ist eben eine Therapie, die in meinen Augen viel zu spät kommt. Wir sollten viel früher eben diese hochwirksamen Medikamente einsetzen, könnten viel früher in diese Pathophysiologie der Adipositas, metabolisches Syndrom, Diabetes-Geschichte dann interagieren und könnten dann eben vieles verhindern, bevor es überhaupt entsteht. Und das zeigen auch die Studien mit diesen Inkretinen, egal ob es jetzt Semaglutid oder Tirzepatid ist, bei den Adipösen, die kein Typ-2-Diabetes haben. Und wenn man das über Jahre dann beobachtet, sieht man, dass diese Medikamente die Manifestation des Typ-2-Diabetes in allermeisten Fällen verhindern. Dann nur noch die wenigsten, ganz, ganz wenige entwickeln dann einen Typ-2-Diabetes. Wir würden die Pathophysiologie viel früher unterbrechen und dann die metabolischen, aber auch Organkomplikationen dieser Erkrankung häufig verhindern können. Das Problem ist, und das muss man sich schon gegenüber sehen, dass diese Medikamente, diese Therapien zurzeit ja doch schon, ja, ich sag mal, kostenintensiv sind. Und das ist eben die Herausforderung, dann zu sagen, wir intervenieren früh mit sehr teuren Medikamenten. Und das ist einfach ja eine gesundheitspolitische Frage, in die wir uns da bewegen.
Gäbe es denn sowas wie einen idealen Zeitpunkt, um einzusteigen, um zu beginnen mit den Medikamenten? Weiß man da was?
Ich gehe da noch einen Schritt weiter. Ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, in dem Moment, wo wir mit Medikamenten einschreiten, sind wir schon zu spät. Eigentlich sollten wir noch früher angreifen, nämlich bei unseren Kindern, die hoffentlich noch schlank sind, und sollten durch eine vernünftige Lebensstilgestaltung eben verhindern, dass aus unseren noch schlanken Kindern übergewichtige Kinder werden, die dann eben die Erkrankung haben. Also das heißt, in meinen Augen ist der erste Schritt gar kein medikamentöser, sondern ein tatsächlich Lebensstilschritt, aber dann bevor Adipositas entstanden ist. Denn wenn wir erstmal in der Adipositas drin sind, wir hatten das ja schon diskutiert, ist der Weg zurück ohne Medikamente fast verbaut. Aber wir könnten präventiv davor dagegen vorgehen und würden dann eben viel weniger über Inkretine reden müssen. Das wäre sehr vernünftig, aber leider sind wir da auch nicht sehr erfolgreich.
Ja, da gibt es ja verschiedene Bestrebungen, die aber ja immer wieder auf Granit beißen sozusagen dann bei der Umsetzung. Ne? Jetzt aber dann doch nochmal zurück zur Adipositas-Therapie. Also wenn die Adipositas schon da ist, da geht es ja um viel mehr als ums Gewicht. Da geht es ums Herz, um die großen und kleinen Gefäße, um die Nieren. Was ist denn das wichtigste Ziel? Welches Organ ist am schützenswertesten?
Aber das kann man so gar nicht sagen. Wir sind natürlich alle Organe wichtig, inklusive des Fettgewebes übrigens. Also Fettgewebe ist ja gar kein böses Organ, nur das Fettgewebe am falschen Ort ist das, was böse macht. Wenn wir unser Fett im subkutanen Gewebe platzieren, ist das eine Energiereserve, die sehr sinnvoll ist. Und auch da helfen übrigens diese Medikamente. Denn sie machen nicht nur eine Reduktion des Fettgewebes, sondern sie helfen auch, Fettgewebe wieder in eine physiologische Weise zu verteilen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch ganz wichtig ist. Und sind viele Organe, wo wir wissen, wenn dort das Fett auftaucht, hat das ganz, ganz schlimme Konsequenzen. Eins dieser Organe ist zum Beispiel die Leber. Also die Leberverfettung und dann auch mit der Leberentzündung, also der MAFLD oder der MASH, die dann dazu führt, nicht nur das eben Leberzirrhosen vermehrt auftreten oder der Leberkrebs, also das hepatozelluläre Karzinom vermehrt auftreten, sondern auch ein Prädiktor dafür, dass dann das kardiovaskuläre Risiko massiv ansteigt. Und das wiederum korreliert direkt mit der Herzverfettung, also mit der Verfettung des Herzmuskels und mit der epikardialen Verfettung. Aber auch zum Beispiel die Verfettung im Pankreas ist eine ganz, ganz wichtige Ursache zum Beispiel für eine Störung der Beta-Zellfunktion. Die Verfettung im peripheren Muskel ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Entwicklung der peripheren Insulinresistenz. Also viele Organe verfetten, was ganz, ganz viele Konsequenzen nach sich zieht. Und in dem Moment, wo wir schaffen, ektopes, viszerales Fettgewebe zu verdrängen, wie beispielsweise mit diesen neuen Medikationen, damit verbessern wir das Risiko für eine Vielzahl an Erkrankungen.
Ja, ihr beiden, ich springe gerade noch mal eine Frage zurück mit einer Anmerkung. Ich habe hier gerade mal aufgemacht, die Headline lautet auf der Website von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft: Pädiatrische Verbände fordern zügige Implementierung des DMP-Adipositas für Kinder und Jugendliche. Die haben also im Juli Zahlen veröffentlicht, dass 6,5% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, also 800.000 in etwa, Adipositas haben. Insofern der Wunsch, so früh anzusetzen, wie du den vorher formuliert hast, Thomas, da sind wir leider schon in Deutschland auch einen Schritt weiter und auch schon zu spät, ja. Aber was ich dich fragen möchte unbedingt nochmal, welche Ansätze, welche Wirkstoffe oder Medikamente siehst du denn aktuell auch mit deinen Forschungen und mit deiner Expertise am Horizont der Adipositas-Therapie? Was kommt in den nächsten 1-2 Jahren?
Wir haben zunächst mal, ging es los mit den GLP-1-Rezeptor-Agonisten, und da haben wir, glaube ich, mit dem Semaglutid den potentesten GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber die nächste Generation sind jetzt die dualen Agonisten, und da ist ein erster im Markt. Das ist eben das Tirzepatid, was neben dem GLP-1-Rezeptor auch den GIP, also den GIP-Rezeptor, noch aktiviert und dadurch nochmal effektiver ist. Und das ist in Studien jetzt auch gezeigt. Es ist effektiver im Hinblick auf die metabolischen Parameter, also im Hinblick auf die HbA1c-Kontrolle, aber auch im Hinblick auf die Gewichtskontrolle. Inwieweit es dann auch auf weitere Parameter übertragbar ist, die höhere Effektivität, das kann man sicherlich im Moment noch nicht sagen, aber im Hinblick auf diese metabolischen und Gewichtsveränderung ist das ein nächster Schritt, und wir werden andere duale Agonisten sehen, die auch Glucagonrezeptoren aktivieren, die Amylinrezeptoren aktivieren. Da sind sehr viele Forschungsansätze unterwegs. Sehr viele Medikamente sind dort in der Entwicklung. Und man wird sehen, was die, ich denke, einige werden wieder verschwinden, weil sie eben nicht besser sind als das, was wir schon haben. Aber ich glaube, ein paar davon sind sehr, sehr vielversprechend, weil sie besondere Effekte haben, zum Beispiel ganz besonders auf die Leber wirken und dort sehr stark entfetten können, oder es sind Substanzen in der Entwicklung, die, was man ja sagen muss, ist nur ein kleiner Schritt zurück. Wir haben mit diesen Substanzen wunderbare Substanzen zur Gewichtsreduktion, allerdings verlieren wir nicht nur Fettgewebe, sondern die Gewichtsreduktion ist auch teils bedingt durch eine Veränderung im Muskelgewebe, in der Muskelmasse. Also die geht auch ein bisschen zurück, zwar viel, viel weniger als die Fettmasse, aber sie geht auch ein bisschen zurück. Und da sind jetzt große Diskussionen, ist das vielleicht was, was wir gar nicht so wollen? Ich weiß es nicht, denn das Verhältnis Fettgewebsmasse zu Muskelmasse wird immer besser mit jedem mehr Medikamente. Dennoch gibt es im Moment Ansätze zu Substanzen, die dazu führen, dass wir eine Gewichtsreduktion haben, wobei Fettgewebe weniger wird und Muskelmasse sogar mehr wird bei den Patienten unter der Therapie. Also da sind ganz, ganz viele spannende Sachen im Moment in der frühen klinischen Forschung. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel Spannendes erleben, was uns vielleicht auch noch dazu bringt, dieses ganze Krankheitsbild noch viel differenzierter zu betrachten und dann auch noch viel differenzierter mit verschiedenen Substanzen behandeln zu können.
Das sind ja wirklich super interessante Ansätze im Moment, oder wahrscheinlich auch auf Dauer ist es ja aber so, dass man sagt, Medikamente plus Lebensstiländerung. Und das ist ja meistens leichter gesagt als getan. Wie können wir es denn Ihrer Meinung nach schaffen, da eine sinnvolle Kombination hinzukriegen, dass wirklich die Medikamente mit der Verhaltensmodifikation Hand in Hand gehen? Ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen so eine gesundheitspolitische Frage fast eher.
Frau Fingenauer, das ist ganz wichtig. Und das ist einfach, da müssen wir auch an alle Kollegen appellieren. Also es ist nicht so einfach, man nimmt einen Patienten, zückt einen Rezeptblock, schreibt so eine Spritze oder vielleicht auch demnächst Tabletten auf und sagt, hier hast du und jetzt wird alles gut. Das ist ein falscher Ansatz. Lebensstilmaßnahmen gehört zu der medikamentösen Therapie dazu. Aus zwei Gründen. Wir hatten das eben ja schon kurz besprochen. Wir verlieren nicht nur Fettgewebe, sondern wir verlieren auch Muskelgewebe. Und dem kann man entgegenwirken, einmal indem man Kraftsport macht. Dann kann man diesen Muskelverlust weitgehend verhindern in Verbindung mit einer Diät. Aber das ist jetzt eine andere Diät. Das ist eine Diät, wo man darauf achten muss, dass die Menschen genug Proteine zu sich nehmen. Also es wird empfohlen unter einer Therapie mit diesen Incretinen, dass man Minimum 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag an Proteinen zu sich nimmt. Und das muss einfach den Patienten oder den Menschen gelehrt werden, die eben jetzt so eine Therapie bekommen, weil sonst können die große Fehler machen. Und es gibt noch einen ganz großen Fehler, und da möchte ich wirklich vorwarnen. Wir wissen, dass diese neuen Medikamente die Adipositas ganz gut zurückdrängen, behandeln können, aber sie heilen die Adipositas nicht. In dem Moment, wo sie mit der medikamentösen Therapie aufhören, werden sehr viele, über 80% werden wieder Gewicht zunehmen. Und das Schlimme ist, wir nehmen unter der Medikation Fettgewebe und Muskelmasse ab. Und wenn wir dann wieder zunehmen, weil wir abgesetzt haben, nehmen wir überwiegend Fettgewebe zu uns. Das heißt, wir werden dann wieder auf dem Ursprungsgewicht irgendwann landen, aber mit weniger Muskelmasse. Und wenn wir das ein paar Mal hintereinander machen, dann haben wir hinterher jemanden mit einer sogenannten sarkopenischen Adipositas. Der ist dann immer noch so dick, hat aber viel weniger Muskel. Und das sollten wir, also das ist der GAU. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Also zwei Sachen sind wichtig. Man muss wissen, das ist für die meisten wahrscheinlich dann eine chronische Therapie, die einfach bei Absetzen sofort zu einer Remission führt des Ganzen, also sofort wieder zu einer Zunahme. Und das Zweite ist, wir müssen versuchen, tatsächlich den Verlust des Muskelgewebes so klein wie möglich zu halten, indem der Mensch, der dort mit diesen Substanzen behandelt wird, A, Kraftsport macht und B, eben eine proteinreiche Ernährung erhält.
Und dafür vielleicht auch eine Anleitung kriegt, ne? Oder eine Begleitung.
Ganz genau, ja. Und irgendwann, viele werden dann immer noch bariatrische Chirurgie benötigen irgendwann. Aber auch das ist keine Konkurrenz, sondern es ist eine Ergänzung zwischen der medikamentösen und eben der chirurgischen Therapie. Viele Chirurgen eben, die diese Eingriffe vornehmen, therapieren ihre Patienten vor, jetzt mit Incretin erstmal für ein paar Monate, bevor die OP kommt. Und wenn die OP irgendwann, auch die haben häufig Läufe, die kriegen Rückfälle, dann wird es wieder angesetzt, auch mit einer Incretintherapie. Also wir haben mit den Incretin neue Möglichkeiten, fantastische neue Möglichkeiten, die auch weiter ausgebaut werden, aber sie sind zu betrachten in dem Gesamtbild der Maßnahmen, angefangen von Lebensstilmaßnahmen über dann Incretin, aber auch hin zur bariatrischen Chirurgie oder metabolischen Chirurgie.
Nun haben wir einige große Missverständnisse ansprechen und klären können. Gibt es denn einen großen Mythos rund um die Adipositas, lieber Thomas? Ein Mythos, der dir immer wieder begegnet, der aber trotzdem völliger Quatsch ist.
Ja, der schlimmste Mythos ist, dass Menschen, die dick sind, sollen einfach weniger essen und sich mehr bewegen. Das ist ein ganz furchtbarer Kommentar. Wir müssen einfach akzeptieren, das ist eine Erkrankung wie viele andere Erkrankungen auch. Es ist eine Erkrankung, die sehr bösartig ist, die für viele Menschen später schlimme Erkrankungen bedeutet und eine Morbidität und Mortalität. Und die hochkomplex ist und die einfach einer medizinischen Behandlung bedarf. Das ist nicht Kosmetik, das ist nicht Leute, die einfach keinen Willen hätten. Den Menschen wird einfach zutiefst Unrecht getan.
Jetzt haben wir in jeder Folge O-Ton Diabetologie immer eine Frage, der sich all unsere Gäste mutig stellen müssen. Und zwar ist das die dumme Frage.
Dumme Frage.
Wenn es auf der Welt ein Heart Attack Grill Restaurant gäbe, wie würde das wohl aussehen und was würde da auf der Speisekarte stehen?
Na, Sie werden sagen, es gibt ein Heart Attack Grill. Das ist tatsächlich eine Fast Food Kette in USA, die tatsächlich damit werben mit dem kardiovaskulären Risiko und eben dann Hinweise geben, wie man eben, was man essen muss. Es gibt da zum Beispiel ganz besondere Diäten, wie zum Beispiel ich habe sogar ein Bild dazu. Es gibt dort zum Beispiel den Single Bypass Burger oder den Double Bypass Burger oder es gibt die Flatliner Fries. Und das sind alles Sachen, mit denen diese Kette werbt, die auf den ersten Blick tatsächlich lustig sind, aber eigentlich sehr traurig, weil das eben dazu führt, dass aus unseren schlanken Kindern eben diese dicken Kinder werden und wir uns dann mit all diesen Problemen eben rumschlagen müssen und dafür ganz teure Therapien entwickeln müssen.
Thomas, die nun folgende Frage würde mir persönlich sehr leicht fallen. Du selbst, du darfst nun ein einziges Lebensgenussmittel bestimmen, das nährwerttechnisch gesehen bis zu deinem Lebensende niemals mehr zu Buche schlägt bei dir, egal wie viel du davon auch konsumieren würdest. Was wäre das? Schokolade, Fleischwurst, Rotwein, was sonst?
Schokolade.
Klare Ansage. Wir kommen zum Schluss. Nur noch mal was Ernsteres hinten raus, Thomas. Nach meiner Wahrnehmung sind wir in Deutschland, und du hast es auch gerade deutlich und auch emotional anklingen lassen, hat mir sehr imponiert. Wir sind in Deutschland noch nicht sehr weit gekommen hinsichtlich Adipositas-Aufklärung. Und das ist mit der Grund dafür, dass Menschen mit Adipositas krass stigmatisiert werden in meinen Augen. Und du hast es auch schon im Nebensatz oder auch im Hauptsatz erwähnt. Sie werden stigmatisiert im Alltag, in den Medien und ich schätze tatsächlich auch in Praxen oder in Kliniken zum Teil, ja. Welche Möglichkeiten siehst du denn, dass man hier vielleicht wirklich effektiv sein könnte, was ändern könnte und gibt es denn positive Beispiele aus anderen Ländern?
Ja, die gibt's in der Tat. Die gibt's in der Tat und wir sind in Deutschland, tun wir uns da sehr schwer. Es gibt sehr viele Initiativen. Wir haben zum Beispiel in England die Zuckersteuer. Dort sind Lebensmittel, die einen hohen Zuckergehalt haben, sind viel höher versteuert und sind dadurch teuer. Das wird hier auch von der Deutschen Diabetesgesellschaft schon seit Jahren gefordert. Aber es ist hier politisch nicht umsetzbar. Das ist schade. Und das sind viele präventive Maßnahmen, die man auch politisch durchaus aggressiver angehen könnte, um, wie gesagt, das Dickerwerden von jüngeren Menschen dann zu verhindern. Und das ist eine Riesenchance, die wir eben vergeben, um eben doch viel wirkungsvoller hier hin zu dieser Erkrankung entgegenzutreten. Es passiert aber das Gegenteil. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir eher, dass die Adipositas in Deutschland weiter im Vormarsch ist und die Menschen mit Adipositas in Deutschland immer jünger werden. Es gäbe viele Möglichkeiten, aber wir sind da irgendwie ja nicht besonders erfolgreich.
Herr Professor Forst, wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg in Forschung und Versorgung und sind gespannt, wie sich die Adipositas-Therapie in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und für Ihre Einblicke in eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit.
Ja, auch von mir herzlichen Dank, lieber Thomas.
Ja, vielen, vielen Dank an euch. Ich bin gerne dabei gewesen, hat Spaß gemacht.
Das war O-Ton Diabetologie. Vielen Dank fürs Zuhören und ein Dank auch an unser Team im Hintergrund. Bis zur nächsten Folge.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We care. From Media Solutions.